der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Rösing. Und was war das doch wieder für ein wunderschönes Wochenende, oder? Die Sonne hat geschienen, geiler Fußball. Also ich saß einfach nur draußen und habe es genossen. Und der Fußball war auch wieder geil. Die zweite Liga hat wie immer abgeliefert. Spannung oben wie unten, nicht wie in der Bundesliga. Dazu erst nochmal herzlichen Glückwunsch an Bayern 04 Leverkusen zur gewonnenen Meisterschaft in der ersten Fußball-Bundesliga. Und ebenfalls freue ich mich, euch mitteilen zu dürfen, dass ich jetzt auch Praktikant bin bei fußballtransfers.com in der Redaktion. Also es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Artikel von mir dann auch in der App sehen könnt. Verlinke ich euch natürlich dann auch in meinen Shownotes. Aber das war es jetzt auch schon. Genug von mir und lasst uns einfach reinstarten in einen pickepackevollen Spieltag voller Emotionen und ganz, ganz viel Spaß. Beginnen wir auch direkt mit der allerersten Partie und die war am Freitagabend. Die Partie zwischen Hertha BSC Berlin und Hansa Rostock. Für die Herthaner geht es sehr, sehr wahrscheinlich um nicht mehr viel. Befindet sich im Tabellenmittelfeld der zweiten Liga. Nach oben, nach unten scheint nicht mehr allzu viel zu gehen für Hansa Rostock. Demgegenüber allerdings geht es um fast alles. Denn man ist im Abstiegskampf tief drin. Vor dem Spieltag war man auf Platz 15, ist jetzt auf Platz 16 runtergerutscht. Denn man hat mit 4:0 bei der Hertha verloren. Paco Dardai per Doppelpack. Tabakovic hat auch einmal getroffen und Fabi Rese per Elfmeter waren die Torschützen und es war eine sehr unterhaltsame Partie. Beide Teams mit einem sehr energischen Auftritt, mit sehr viel Energie. Vor allen Dingen die Hertha hat mich überrascht in ihrem 4-3-3-System diesmal. Man hat nämlich mit Barkok und Paco Dardai zwei sehr offensive Mittelfeldspieler aufs Feld gebracht. Und Seevolk, eigentlich ja Außenverteidiger, als alleinigen Sechser hingestellt. Das hat mich immer wieder auch überrascht. Wobei er auch immer wieder mit Karbovnik, der auf der Sechs auch spielen kann, gewechselt hat. Also immer mal wieder zwischen Sechserposition und linker Verteidiger hin und her gesprungen ist. Und bei Hansa Rostock war das gewohnte 3-4-2-1-System. Ja, und vor allem die Verteidigung aus Stafelidis, Rosbach und David, die ja auch schon sehr viel Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung verfügen, hatten nicht ihren allerbesten Tag, haben vor allem die Flügelspieler mit Rese und Winkler von Hertha gar nicht unter Kontrolle bekommen, die immer wieder gut flanken konnten. Und in der Mitte haben sie natürlich mit Tabakovic einen Riesenstürmer, der dann auch eiskalt ist. Nicht zu Unrecht ist er der beste Torschütze der zweiten Liga. Und für die Hertha, die jetzt auf Platz 6 springen, geht es wieder etwas nach oben. Man ist jetzt mit 44 Punkten nach 29 Spielen gut dabei. Aber die 8 Punkte bis Fortuna Düsseldorf und das um 16 Tore schlechtere Torverhältnis sollten die Aufstiegsträume dann aber doch platzen lassen. Und für Hansa Rostock heißt es jetzt wieder ordentlich zittern. Man ist mit 31 Punkten auf Platz 16, punktgleich zwar mit Braunschweig auf 15, aber auch nur 2 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz 17 und dem ersten FC Kaiserslautern. Die zweite Partie, wo wir gerade schon bei Kaiserslautern sind, war ebenfalls ein Duell Mittelfeldteam gegen Abstiegskandidat, nämlich Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Kaiserslautern. Beide momentan in einer Ergebniskrise. Die Fürther haben Glück, dass sie zwischenzeitlich schon so gut gepunktet haben, sonst hätte es nochmal eng werden können. Lautern natürlich als Pokalfinalist euphorisiert, aber in der Liga läuft es unter Friedhelm Funkel auch noch nicht besser. Und man ist ja auf einem direkten Abstiegsplatz und momentan sieht es tatsächlich so danach aus, als würde man in die dritte Liga absteigen. Bei Kaiserslautern hatte man aber am Anfang des Spiels das Gefühl, okay, sie haben noch Lust, sie haben diese Energie, sich dagegen zu stemmen, haben dann sehr aktiv begonnen, vorne mit Ache, der hat ein paar gute Chancen, Marlon Ritter dahinter auf der 10, der immer wieder viele Angriffe initiiert hat. Und mit Zimmer und Puchacz hat man sehr, sehr starke mobile Außenverteidiger gehabt, die auch oft versucht haben, an der Außenlinie durchzubrechen und mit Flanken die Verteidigung der Fürther, die Dreierkette, unter Druck zu setzen. Und das wurde tatsächlich auch belohnt, denn in der 18. Minute hat Ragnar Ache nach einer schönen Vorlage von Marlon Ritter per Linksschuss das 1:0 erzielt. Und das hatte tatsächlich dann auch bis zur Halbzeitpause Bestand. In der zweiten Halbzeit hat Fürth dann allerdings aufgedreht und man hat durch einen schönen Doppelpack von Robert Wagner, der Leihgabe vom SC Freiburg, dem Zentralmittelfeldspieler, das Spiel doch noch drehen können. Und am Ende hat man dann auch diese Negativserie beendet. Und ja, der erste Sieg nach 5 Spielen war dann auch die Belohnung und man konnte mit den Fans gut ins Wochenende starten. Am Sonntagmittag gab es dann traditionell wieder 3 sehr, sehr spannende Duelle. Vor allen Dingen oben gegen unten war hier wieder das Motto. Fangen wir aber erst nochmal mit einer Mittelfeldpartie an, also 2 Teams, die im Tabellenmittelfeld der zweiten Fußball-Bundesliga befinden. Und das war die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem Karlsruher SC. Paderborn auf Platz 9, KSC nach diesem Spieltag auf Platz 7, also sehr, sehr gesichert im Mittelfeld. In der ersten Halbzeit wirkte es dann noch so, als wären beide Teams auf jeden Fall ja sehr, sehr motiviert. Selot Conte, der Stürmer des SC Paderborn, erzielt in der 20. Minute das 1:0 für den SC Paderborn. Und kurze Zeit später kann aber Igor Matanovic nach schöner Vorlage von Burnic mit seinem 12. Saisontreffer ausgleichen. In der zweiten Halbzeit kam dann tatsächlich von beiden Teams nicht mehr ganz so viel. Beide haben sich abgetastet und haben sich am Ende schiedlich-friedlich mit 1:1 voneinander getrennt. Dann kommen wir zur ersten Partie unten gegen oben, nämlich bei der Partie SV Wien Wiesbaden gegen Fortuna Düsseldorf. Beide Teams haben in den letzten Wochen einen unterschiedlichen Verlauf. Düsseldorf hat sich wieder stabilisiert, hat wieder kontinuierlich gepunktet und Wiesbaden, ja, sie haben momentan einen Negativlauf und rutschen immer weiter unten rein. Und Fortuna Düsseldorf hat dann auch, ja, mit Schinter Appelkamp, einem Eingewächs, mit einem schönen Traumtor in den Winkel, das 1:0 erzielt in der 13. Minute, hat dann tatsächlich auch sehr viel Glück gehabt, denn ließ zwar hartes Einsteigen, aber für mich war es trotzdem keine rote Karte. Und wenn man natürlich 55 Minuten in Überzahl ist, als Aufstiegsanwärter gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga und Abstiegsaspiranten, dann wird es natürlich dann auch einfacher für die Fortuna und für Wiesbaden natürlich sehr schwer. So verwundert es nicht, dass Johannesson erneut mit seinem schwachen Fuß das 2:0 in der 64. Minute erzielt hat. Und dann kommen wir noch zur letzten Partie und dem neuen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich Holstein Kiel, die gegen den VfL Osnabrück mit 4:0 gewinnen konnten. Osnabrück in den letzten Wochen sehr, sehr stark, haben sehr gut gepunktet und sind definitiv auch ja ein Team, was sich noch nicht aufgegeben hat. Holstein Kiel, die natürlich auch schon in den letzten Spielen alle 2:0 gewonnen haben, befinden sich einfach in einem absoluten Lauf, in einem Run, den man auch braucht. Und dementsprechend sind sie auch in diese Partie gegangen, haben von Anfang bis Ende Osnabrück nicht zur Entfaltung kommen lassen, hatten selber sehr, sehr viele Chancen und haben dann durch Skripski und Sander schon vor der Pause mit 2:0 den Deckel eigentlich drauf gemacht. Becker und Bernhardsson haben dann am Ende einfach nur noch dafür gesorgt, dass das Ergebnis noch höher wird und auch den Spielverlauf für mich widerspiegelt, denn Kiel war eindeutig die bessere Mannschaft. Am Sonntag waren dann auch wieder 3 sehr, sehr interessante Partien. Zum einen St. Pauli gegen Elversberg, dann noch Magdeburg gegen den HSV und natürlich noch das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Und genau bei dieser Partie wollen wir einsteigen. Braunschweig im Abstiegskampf spielt natürlich unter Daniel Scherning. wie ihr natürlich wisst, wenn ihr alle meine Folgen kennt, eine gute Saison, denn seitdem Schärning übernommen hat, spielt die Mannschaft einfach sehr aggressiv nach vorne mit einem guten Pressing und Stefan Leitels, Hannoveraner, mit vorne Trisoldi und Teuchert hinter Schaub in ihrem 3-4-1-2-System haben sich gut gefestigt, sind oben mit dabei und sind definitiv auch eines der Top-Teams, die in dieser Saison, wobei es sehr, sehr wahrscheinlich nicht danach aussieht, als würde man in die Bundesliga aufsteigen können. Aber wenn man dann im Sommer die richtigen Schlüsse zieht, kann man eventuell in der kommenden Saison angreifen. Das einzig Interessante an dieser Partie war auch die Rivalität zwischen beiden Teams, denn auf dem Feld ist nicht sehr viel passiert. Die Fans waren die einzigen, die etwas Stimmung gemacht haben auf dem Feld. Ja, gab es kaum Chancen. Die Torschüsse, die es gab, waren meist harmlos. Und so kann man dieses Spiel auch sehr, sehr schnell abhaken und kann sagen, Braunschweig und Hannover trennen sich schiedlich, aber nicht friedlich mit 0-0, wodurch Braunschweig vorübergehend auf Platz 15 und damit dem ersten Nicht-Abstiegsplatz springt, während Hannover 96 weiterhin auf Platz 5 verharren wird. Die zweite Partie war die zwischen dem ersten FC Magdeburg und dem Hamburger Sportverein. Der HSV wusste natürlich dadurch, dass Düsseldorf am Vortag in Wiesbaden gewonnen hat. Man ist unter Druck, man muss definitiv 3 Punkte einfahren. Und diesen Druck hat man tatsächlich beim HSV auch am Anfang gespürt. Ja, Guilherme Ramos, der Innenverteidiger, der Portugiese, mit einem Bock trifft dann im 16er seinen Gegenspieler. Und der Schiedsrichter hat es anscheinend so aufgefasst, als wäre er letzter Mann gewesen. Und hat ihm dann rote Karte und Elfmeter gegeben. Wobei natürlich die erste Bewegung schon außerhalb des 16ers war. Also normalerweise verstehe ich die Regel so. Hätte er auf Freistoß entschieden, wäre die rote Karte als letzter Mann für mich auch in Ordnung gewesen. Oder wenn er auf Elfmeter entschieden hätte, was er getan hat, dann ist normalerweise eigentlich die gelbe Karte nach der neuen Regel ausreichend. Er hat sich dann aber entschieden für Elfmeter und die rote Karte und Elan Kouri hat den Ball verwandelt. Und der HSV hat weiterhin in der ersten Halbzeit sehr unkonzentriert gespielt. Man wirkte sehr, sehr nervös. Man hat Magdeburg eingeladen und die zweite große Einladung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde dann erneut genutzt. Langer Ball nach vorne und Matteo Raab räumt erst den eigenen Mann ab und dann noch den Gegenspieler. Es sah sehr kurios aus. Müsst ihr euch definitiv dann nochmal anschauen. Und dafür hat der Schiedsrichter erneut einen Elfmeter gegeben. Elan Kouri trifft erneut per Strafstoß. Und so ging es mit einem 2-0 für Magdeburg in die Pause. Magdeburg in den letzten Wochen ja auch nicht gerade voller Selbstbewusstsein. Aber in dieser Partie hat man es geschafft, auch gerade durch den HSV, der sie ins Spiel hat kommen lassen, dass man auch offensiv endlich mal wieder die Power auf den Platz bringen konnte. Aber, und das muss man dem HSV definitiv zugutehalten, in der zweiten Halbzeit hat es Steffen Baumgarts Mannschaft geschafft, den Schalter umzulegen. Man hatte sehr, sehr viele gute Chancen und 2 konnte man nutzen. Zum einen einen schönen Distanzschuss von Innenverteidiger Sebastian Schonlau, der mir sehr, sehr gut gefallen hat als organisierende Kraft in der Verteidigung. Gutes Zweikampfverhalten, gutes Auge und dann auch noch mit einem schönen, satten Schuss. Und dann kurz vor Schluss, wirkte etwas glücklich, wurde eine schöne Flanke von Reis, wurde Meffert am zweiten Pfosten gefunden und der nickt den Ball ein in der 90+4. Minute. Am Ende war es dann ein moralischer Sieg für den HSV, aber tabellarisch hat man definitiv erneut 2 Punkte auf Düsseldorf verloren und ist jetzt 3 Punkte hinter der Fortuna und hat dann auch noch um das 14 Tore schlechtere Torverhältnis, was natürlich dann bei Punktgleichheit auch ein entscheidender Punkt sein kann. Und dann kommen wir noch zum Tabellenführer der zweiten Liga, zumindest vor diesem Spieltag. Denn man hat es tatsächlich geschafft, als St. Pauli zu Hause gegen den SV Elversberg zu verlieren. Elversberg in den letzten Wochen auch mit einer eher sinkenden Form. Man hat sich jetzt so langsam im Tabellenmittelfeld eingependelt, ist jetzt auf Platz 10. Denn man hat es tatsächlich geschafft, auf St. Pauli mit 4-3 in einem sehr unterhaltsamen Spiel zu gewinnen. Aber erstmal chronologisch, Johannes Eggestein trifft in der 40. Minute zum 1-0. In der zweiten Halbzeit kann Neubauer dann ausgleichen. Hartl aber direkt im Gegenzug wieder mit dem 2-1. und dann ein ja schöner Dreierschlag von Elversberg innerhalb von 13 Minuten treffen erst Boyamba, dann Bayern-Leihgabe Wanner, Außenverteidiger Van der Mersch und so stand es dann 4-2. Jackson Irvine ist dann tatsächlich nur noch der Anschlusstreffer gelungen. Und was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass man in dieser Partie ja etwas unruhig wirkte auf St. Pauli-Seiten. Und Elversberg mit einem klaren Plan in einem 4-2-3-1 mit auch inversen Flügelspielern hat man es geschafft, dass die Zentrale, das Mittelfeld, das Zentrum gut zu verdichten, eine Überzahl zu schaffen und dadurch dann auch immer wieder schöne Bälle, zum Beispiel auf den Stürmer und Kapitän Schnellbacher, zu erspielen. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Dann kommen wir natürlich noch zu Klein Racings Topspiel der Woche. Und das war in dieser Woche die Partie, das Freundschaftsduell zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Nürnberg am Samstagabend 20.30 Uhr in der ausverkauften Felddienstarena. Und das war für mich erneut Bundesliga-Stimmung. Die Fans auf Schalke sind unglaublich, auch in Kombination mit den Nürnbergern. Also es ging ja Hand in Hand. Es wurde ja sogar die Nürnberger Hymne gespielt vor Anpfiff. Fand ich eine sehr, sehr schöne Geste. Und wie immer, wenn Schalke gegen Nürnberg spielt, gibt es Gastgeschenke der Nürnberger. Die Nürnberger haben einfach eine sehr, sehr schlechte Bilanz gegen die Knappen. Und auch in dieser Partie war es sehr, sehr schwierig. Bei Schalke kam es zu kaum Veränderungen. Brunner als Rechtsverteidiger war drin. Und Kabadayi kam auch rein für Asanoe Draogo, für den es leider nicht für den Kader gereicht hat. Ja, und Ron Schallenberg auch erneut auf der Bank, genauso wie Steven van der Sloot. Also mit van der Sloot ein riesen Außenverteidiger-Talent, ja. Für mich verdient, dass er es jetzt auch öfter in den Kader schafft. Und Schallenberg ist nach seiner Verletzung zurückgekehrt. Nürnberg im 4-1-4-1-System mit Schleimer diesmal auf der linken offensiven Seite. Dafür ist dann Andersson vorne in den Sturm gerückt. Also man hat jetzt mit einem klassischen, großgewachsenen Stoßstürmer gespielt. Bei Schalke natürlich wieder die Doppelspitze aus Terodde und Top. Groß und wuchtig, aber auch beweglich. Vor allem im Fall von Keke Top. Und die Partie ging auch schon gut los. Schalke hat das Heimspielgesicht gezeigt, hatte viele gute Angriffe, hat viele gute Abschlüsse auch gehabt. Man hat Nürnberg zuerst kaum ins Spiel kommen lassen. Nürnberg konnte es dann irgendwann auch wieder befreien. Was ich ganz interessant fand, so ein kleiner taktischer Kniff war, dass Nathaniel Born immer sehr hoch geschoben hat, dann Schleim auch ein bisschen zentraler gespielt hat. Flick, der Sechser, sich oft zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, sodass mit Horn, Flick und Jeltsch in Dreierkette war. Und Jamra auch oft dann auf die Flick-Position gegangen ist im zentralen defensiven Mittelfeld und dort auch viele Angriffe initiiert hat. Also man hatte dann immer schon so diese kleinen Rochaden, während bei Schalke man natürlich auch eher so ein bisschen statischer gespielt hat. Ab und zu ist Seguin mal zwischen den Innenverteidiger gegangen, um natürlich beim Spielaufbau mitzuhelfen, denn Kalasch hat nicht so den besten Spielaufbau. Aber was ich natürlich wieder erneut erwähnen muss, ist Thomas Kalasch in der Innenverteidigung. Sehr, sehr stark gespielt, hat einfach wieder eine brutale Zweikampfquote gehabt und für mich auch der beste Mann auf dem Platz gewesen. Das sage ich ganz ehrlich. Und Schalke hat sich auch zweimal belohnen können. Einmal Kenan Karam in der 42. Minute. Und dann hat natürlich noch der Ex-Fürther, der Rival des SFC Nürnberg, Paul Seguin, in der 86. Minute den Ball in die Maschen gedroschen. Zum allem in allem verdienten Sieg. Schalke insgesamt mit 22 Torschüssen, super Wert. 111 Kilometer ist man gelaufen. Man hat eine bessere Zweikampfquote gehabt mit 54%. Eine höhere Dribblingquote mit 47-41%. Und die wichtigsten Fakten waren einfach auf Schalker Seiten. Und man hat gezeigt, wenn man Konstanz reinbringt, wenn dann der hundertprozentige Wille da ist, ist man immer noch eines der Top-Teams der zweiten Liga. Und wenn der Klassenerhalt schafft und man dann Ben Manga noch als Sportdirektor bekommt, der damit seinen Scouts neue Talente ausgraben kann, man dann vielleicht sogar noch mehr auf die Knappenschmiede noch mehr eingeht, und den Kader dann so baut, dass man vielleicht 2, 3 richtig erfahrene Spieler hat, 10, 15 in einem mittleren Segment zwischen 27 oder zwischen 25 und 29 und dann halt noch ganz viele Talente, dass man so einen gesunden Mix hat, eine gute Führungsachse und dass man dann in der kommenden Saison angreifen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für Nürnberg mit einer sehr talentierten Mannschaft, die dann natürlich wieder Nathaniel Born und Usun ersetzen müssen im Sommer. Aber ich denke, mit ihrem guten Scouting-System werden sie es schaffen, auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe zu haben, um dann auch wieder ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden zu können. Klein Racings Großer der Woche. Wir dann noch wieder zu Klein Racings Großer der Woche. Und das ist in dieser Woche für mich der Schalker Innenverteidiger Thomas Kalasch, der im Sommer ablösefrei, da er ohne Vertrag war, zu den Knacken gekommen ist. In der Vergangenheit sehr, sehr verletzungsanfällig war, beim FC Chelsea ausgebildet wurde, unter anderem dann zum 1. FC Köln verliehen wurde. Und ja, er ist nie richtig glücklich geworden, nie richtig heimisch geworden. Aber jetzt hat man tatsächlich das Gefühl, dass er sich super reingespielt hat in die Mannschaft, sich super, ja, einer der Führungsspieler ist, eine absolute Säule und für mich einer der größten Überraschungen dieser Saison, hat sogar schon einen Treffer erzielen können, um mit 73,46% eine sehr, sehr starke Zweikampfquote aufzuweisen. Und er wird auch in der kommenden Saison eine sehr wichtige Rolle bei den Knappen spielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn er weiterhin von Verletzungen verschont bleibt und weiterhin in so einen Flow kommt, wird er definitiv einer der besten Innenverteidiger der zweiten Fußball-Bundesliga sein. Oder ist es auch in dieser Saison schon? Deswegen, es kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere Bundesliga es vielleicht anklopft. Aber ich denke, Thomas Kalasch mit 30 Jahren ist jetzt auch in einem Alter, wo er vielleicht auch mal ein bisschen sesshafter werden möchte, auch mal etwas länger an einem Ort bleiben möchte. Und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er den Knappen, den Schalkern über die Saison hinaus erhalten bleiben wird. So, dann sind wir schon wieder angekommen am Ende dieser Folge von Tornets. Heute etwas kürzer, es liegt auch daran, dass ich momentan viel um die Ohren habe, wenig Zeit habe, aber es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lasse, für euch eine neue Folge aufzunehmen. Deswegen würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast gut bewertet, ihn weiterempfehlt, viele Kommentare schreibt, denn der Algorithmus muss natürlich auch gefüttert werden. Und das war mir wie immer eine Folge. Vergesst natürlich auch mein Tippspiel am Donnerstag nicht. Ich freue mich immer wieder über Leute, die unter meinen Posts, unter meinen Tipps tippen, denn ihr könnt einen Shoutout in der nächsten Folge gewinnen. Somit, in Köln sagt man, machet jod, und somit halte ich es auch. Also, machet jod!